Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Wirtschaft scheint es, hat für die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht die wichtigste Rolle gespielt. Es gibt nur eine Handvoll Artikel im Grundgesetz, die im engeren Sinne mit Wirtschaft, mit der wirtschaftspolitischen Ordnung der Bundesrepublik zu tun haben. Wie Artikel 14, wo Eigentum und Erbrecht gewährleistet sind, gleichzeitig Eigentum verpflichtet und Enteignungen nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig sind. Also wirtschaftliche Freiheit, aber in Grenzen. Das lässt sehr viel Spielraum zu. Und darüber möchte ich jetzt mit Professor Moritz Schularik sprechen, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und Wirtschaftshistoriker. Hallo, Herr Schularik.
Hallo, Frau Scholz.
Unser Wirtschaftsmodell ist die soziale Marktwirtschaft. Das steht nicht im Grundgesetz. Aber hat sich das quasi zwingend daraus ergeben?
Das Grundgesetz ist in der Tat, wie Sie das gerade gesagt haben, relativ offen. Das war auch eine bewusste Entscheidung, dort nicht zu sehr einzugreifen, in ein konkretes Wirtschaftssystem vorzugeben. Das spielt vor allem auch die Erfahrung der Weimarer Republik eine Rolle mit einer Verfassung, die teilweise dann doch sehr genaue Vorschriften auch im sozialen und ökonomischen Bereich enthielt, die dann zum politischen Zankapfel wurden. Insofern gab es in einer, man muss ja auch mal zurückdenken, 1949, in einer Zeit, in der noch nicht so klar war wie für uns heute, dass etwa die sozialistischen, kommunistischen Gegenentwürfe zu der Marktwirtschaft so unerfolgreich sein würden, gab es da eine Festlegung schon auf eine letztlich marktwirtschaftliche Ordnung mit Eigentum, aber eine, die auch wie damalige Parteiprogramme, etwa auch der CDU, durchaus heute als sehr, sehr links und sozial ausgerichtet, damit auch kompatibel gewesen wären. Insofern eine offene Entscheidung, die sich, denke ich, bewährt hat.
Also wären auch andere Wirtschaftsmodelle möglich gewesen, viel mehr Markt auf der einen Seite oder viel mehr staatliche Vorschriften?
In der Tat ist die Entscheidung des Grundgesetzes, dem Gesetzgeber, also dem Bundestag, diese Entscheidung über die Ausgestaltung weitgehend zu überlassen. Ja, da gibt es natürlich auch, Sie haben das gerade genannt, bestimmte Paragraphen, die etwa das Eigentum oder auch die Erbrechtsfragen, die speziell genannt sind und einen besonderen Charakter haben. Aber ansonsten ist das halt eine Entscheidung des Parlaments, wie konkret diese Wirtschaftsordnung ausgestaltet wird.
Des Parlaments und damit natürlich auch des Wählers, der ja bestimmt, wer im Parlament ist. Also kommen wir nochmal auf wirtschaftspolitisch neutral. Das wollte man sein. Hat diese Neutralität, diese Wahrheit, so nenne ich es jetzt mal, mehr Stärken oder mehr Schwächen mit Blick auf Wachstum und Wohlstand?
Na, die Ausgestaltung, die ja dann auch ganz in der Folgezeit in den 50er, 60er Jahren stattfand, hat sich meines Erachtens bewährt in dieser Offenheit. Wir sind grundsätzlich ein Land, das auch im internationalen Vergleich eher sagen wir, auf Regeln setzt, die für alle gelten, die konkreten Interventionismus oder Interventionen in bestimmte Wirtschaftsbereiche eher ablehnt, dem eher kritisch gegenübersteht und die ein Land, das, glaube ich, bisher auch relativ erfolgreich, zu einer Ausnahme komme ich gleich, aber das bisher relativ erfolgreich, die Verfassung aus dem wirtschaftspolitischen Streitereien rausgehalten hat und das nicht zum Zankapfel hat werden lassen.
Gibt es Vorteile auch gegenüber anderen Verfassungen? Jetzt mal mit Blick ins Ausland. Ist das Grundgerecht ja da zuverlässiger oder mischt sich weniger ein?
Ich denke, diese Grundlagenentscheidung dann mit dem Auftrag an den Gesetzgeber und damit auch an Auftrag, wie Sie sagten, an Wähler und Parlament, diese konkrete Ausgestaltung zu gewährleisten. Das ist in der Tat ein Vorteil. Wir sind auch im Vergleich zu Verfassungen, in denen sehr viel stärker bestimmte ökonomische und soziale Forderungen verankert sind. Aber wir sind, muss man jetzt auch kritisch anmerken, gerade in den letzten 15 Jahren, ja zum etwa mit der Verankerung der Schuldenbremse, also einer sehr doch konkreten und auch, sagen wir mal, haargenau ausbuchstabierten Regelung in der Verfassung in eine andere Richtung gegangen. Und da müssen sich durchaus auch die Mütter und Väter dieser Schuldenbremse anziehen, dass sie da eigentlich etwas gemacht haben, nämlich sehr spezifische wirtschaftspolitische Vorstellungen in die Verfassung zu schreiben, was nicht unbedingt im Sinne der Gründungsväter und Mütter war.
Die Schuldenbremse, die greife ich mir gleich nochmal raus. Dazu haben Sie sich ja diese Woche schon geäußert. Aber ich wollte nochmal auf bestimmte sozusagen rote Linien auch eingehen, die in der Verfassung sind. Im Grundgesetz die Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstand. Da steht auch, ist die Rede auch von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Heute muss man aber eher von Ungleichheit sprechen.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt in der Tat im Grundgesetz natürlich auch Regelungen, die nicht auf den ersten Blick wirtschaftspolitischer Natur sind, sondern eher sozialer Natur, etwa den Auftrag, vergleichbare Lebensverhältnisse herzustellen. Aber auch Dinge, die wir inzwischen als Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler als ganz wichtige, wenn nicht die wichtigsten wirtschaftspolitischen Weichenstellungen sehen, nämlich Fragen wie Bildungspolitik, die im Grundgesetz in der Obhut der Länder sind. Und da kann man ja durchaus argumentieren, dass das Weichenstellungen sind, die inzwischen problematisch sind, weil Finanzierungsmöglichkeiten und die Verteilung auch der Ressourcen im Land nicht so ist, dass die Länder diese riesige Zukunftsaufgabe in dem Maße wahrnehmen können, in dem wir das vielleicht gerne hätten und inzwischen der Bund an vielen Stellen da einspringen muss. Also diese wirtschaftspolitischen Grundsatzentscheidungen spielen natürlich auch in andere Bereiche stark hinein.
Sie haben von Umverteilung oder von Verteilung gesprochen. Ich gehe jetzt mal auf Umverteilung ein, nämlich nach dem Krieg gab es eine sehr große Umverteilung, die Vermögensteuer, die quasi sehr hoch war, und der öffentliche Wohnungsbau, der wurde massiv vorangetrieben. Wäre das nicht auch heute sinnvoll?
Ich denke, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich eine ganz spezifische, und in der Tat, man kann das so formulieren, am Anfang des deutschen Wirtschaftswunders stand eine riesige Vermögenssteuer mit dem Lastenausgleich, wo die verbliebenen Vermögen, die den Krieg überlebt hatten, viele hatten ja Hab und Gut verloren, viele mussten fliehen, hatten gar nichts mehr, umverteilt wurden, um großen Teilen und der Bevölkerung insgesamt neue Startchancen zu geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Da wurden halt diese Steuern, das waren auch durchaus Steuern auf die Substanz, die wurden aber über viele Jahre gestreckt, sodass die über Jahrzehnte sogar abgezahlt werden konnten. Das hat in der Tat einen Start gegeben. Ob man heute wieder an diesem Punkt ist, da habe ich doch ganz große Zweifel. Ich denke nicht, dass wir in einer ähnlich schwierigen Lage sind. Man kann Argumente machen, dass man für bestimmte staatliche Aufgaben zusätzliche Finanzmittel braucht. Und da sind Steuern natürlich das Instrument, das man benutzen kann, wenn man sich nicht verschulden oder keine Kredite aufnehmen will. Aber eine Gleichsetzung von heute und damals halte ich für problematisch.
Sollte auch nicht eine Gleichsetzung, eine Fortschreibung sein. Aber jetzt nochmal zum Thema Schuldenbremse. Sie haben die Schuldenbremse diese Woche als sicherheitspolitisches Risiko bezeichnet. Was meinen Sie damit?
Meine ich letztlich, dass wir durch die Verankerung dieser Schuldenbremse in einer sehr spezifischen Form, da wird ja diskutiert, wie genau die zu berechnen ist, und die Verfassung hat da, dieses Grundgesetz hat da in der Tat Vorschriften, die sehr spezifisch sind und wo man sich fragen muss, ob die wirklich in ein Grundgesetz, eine Verfassung gehören, dass uns diese Regeln, die wir da haben, jetzt in gewisser Weise auch wichtige Fragen und wichtige Zukunftsinvestitionen, etwa die Investitionen in Sicherheit, die wir aktuell brauchen, schwierig machen. Natürlich kann man argumentieren, wir können das Grundgesetz ändern oder wir können Notlagen erklären, aber wir haben, sagen wir mal, die Hürden für diese offene Gestaltung des Wirtschaftslebens, die relativ niedrig waren im Grundgesetz, jetzt sehr viel höher gemacht, und wir haben jetzt genau das, was im Hinblick auf Weimar das Grundgesetz eigentlich vermeiden wollte, nämlich dass sehr spezifische wirtschaftspolitische Vorstellungen einzelner Parteien zum Verfassungsstreit führen und zum Zankampfel der Politik geworden sind. Und da muss man sich in der Tat fragen, ob das sozusagen im Sinne einer rationalen und zukunftsweisenden politischen und ökonomischen Auseinandersetzung im Bundestag ist. Wir haben da Kompetenzen aus dem Parlament genommen, die vielleicht eher dahin gehören sollten weiterhin.
Herr Schularik, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet das Grundgesetz für Sie?
Das Grundgesetz ist die erfolgreichste Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Hoffentlich sind die noch viele, viele Jahre beschert. Wir werden uns dennoch auch wandeln müssen. Wir sind ja in diesen Tagen sehr stark dabei, zurückzugucken auf das, was uns mal reich gemacht hat. Und wir feiern jetzt auch das 75 Jahre Grundgesetz. Wir müssen aber nach vorne gucken. Und da sind riesige Herausforderungen. Und da wird sich auch das Grundgesetz in unsere politische Ordnung ein bisschen immer anpassen müssen. Also ich wünsche mir, dass wir diese Offenheit, diesen Neustart von 49 nehmen und auch in die Zukunft tragen und es auch den Mut heute haben, ähnliche, richtige, große Entscheidungen zu treffen und die Zukunft anzugehen.
Vielen Dank. Das war Moritz Schularik vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft.